Ich habe mir das schon immer mal gewünscht, eine Predigt nicht auf der Kanzel, sondern gewissermaßen auf dem Goliath zu halten. Ich würde jetzt am liebsten oben auf dem Goliath draufstehen, um das nochmal zu bekräftigen. David und Goliath, es ist ein echter Klassiker. Kaum eine biblische Geschichte wird so oft auch außerhalb der Bibel zitiert wie diese. Sie ist sowas wie ein alter Menschheitsmythos. Der Kleine besiegt den Großen. Zuletzt konnte ich das auch in der Zeitung lesen nach dem Sieg von Villarreal gegen Bayern München. Der David besiegte den Goliath, hieß es dort. Zu dumm, wenn man in diesem Fall auf der Seite von Goliath stand. Ich glaube, unsere Geschichte ist aber nicht nur deshalb so erfolgreich, weil sie den Gegensatz von klein und groß, beziehungsweise von einem unbeweglichen Großmaul und dem flinken und zugleich tapferen Knaben erzählt. Sie ist mehr als nur eine biblische Variante des Märchens vom tapferen Schneiderlein, der sich ja auch mit Riesen angelegt hat. Nein, es geht in dieser Geschichte um viel mehr und deshalb, weil es hier um eine reale Bedrohung im Hintergrund geht. Eine reale Bedrohung, denn das Volk der Philister ist einer der Erzfeinde Israels. Das Volk gehört neben den Assyrern und den Babyloniern zum Inbegriff des Bedrohtseins, des Ausgeliefertseins. Und damals waren die Philister ja auch ein enorm erfolgreiches Seevolk. Sie hatten die Hethiter besiegt und den ganzen östlichen Mittelmeerraum dann beherrscht. Und sie handelten damals ganz ähnlich wie etwa 2000 Jahre später die dänischen Wikinger auch. Berühmt, berüchtigt waren sie durch ihre schnellen Angriffe, brutalen Überfälle, Brandschatzen, Morden, Plündern. Und dann schnell wieder zurück auf ihre Boote bzw. in ihre sicheren Hafenstädte. In jener Zeit gehörten den Philistern eine ganze Reihe von Städten. Gaza, Aschkelon, Ashdod. Das sind Städtenamen, die bis heute noch präsent sind. Und die Philister hatten den enorm starken militärischen Vorteil, dass sie schon den Rohstoff des Eisens nutzen konnten. Sie können sich vorstellen, was es bedeutet, mit einem Bronzeschwert in der Hand gegen einen Eisenkämpfer anzutreten. Die damaligen Philisterkriege berühren uns natürlich heute ganz besonders. Sie gehen uns unmittelbar nahe. Sie sind gewissermaßen der archaische Vorformen eines Krieges, wo sich Kleine zur Wehr setzen müssen gegen gewissenlose, brutale Angreifer. Und in diesen Zusammenhang gehört nun mal unsere Geschichte von David und Goliath. Aber diese Geschichte hat bei aller Grausamkeit auch etwas erstaunlich Kultiviertes an sich. Wie wäre das nur mal ein Traum, wenn Kriege nicht mehr durch das Aufeinandertreffen von Heeren, sondern durch Zweikämpfe entschieden werden könnten? Wenn es nicht mehr um Abnutzung ginge und es keine sogenannten Kollateralschäden mehr gäbe, keine zwangsrekrutierten Soldaten und vor allem auch keine enorm anonymen Waffensysteme, wo die Menschen, die am Drücker sitzen, gar keine Ahnung mehr davon haben, was sie eigentlich auslösen. Ja, auch in dieser Hinsicht ist die Erzählung von David und Goliath einerseits ja völlig unrealistisch im Vergleich zu heute und andererseits aber auch hochaktuell, geradezu eine hoffnungsschöpfende Utopie. Und dann natürlich das direkte Gegenüber von den beiden. Der eine verlässt sich auf seine Größe, auf enorm schwere Waffen, auf seinen Panzer und sein großes Schwert. Und der andere, der verlässt sich eben nicht auf seine Cleverness, nicht auf seine Wendigkeit und Intelligenz, auch nicht mal auf seinen Mut und seine Tapferkeit. Darum geht es nicht in dieser Geschichte von David. Ja, man kann darüber nachdenken, ob es um den Gegensatz zwischen dem schweren Speer des Goliath auf der einen Seite und den 5 kleinen Kieselsteinen geht, die der David als Waffe in die Hand nimmt. Das sicher auch. Und wer weiß, vielleicht stehen diese 5 Kieselsteine ja für die jüdische Tora, für die 5 Bücher Mose, die ja bekanntlich der heiligste Teil innerhalb der Heiligen Schrift sind. Dann stehen die Kieselsteine für Gottes Wort, für seine Selbstoffenbarung, für seine Zuwendung, für sein Erscheinen und natürlich auch in einem großen Rettungsgeschehen in der Tora. Das sind die fünf Bücher Mose, wo doch erzählt wird, wie das kleine Volk der Hebräer gerettet wurde gegen die Übermacht des Pharao, weil dieses Volk einen größeren Gott hatte als alle Gottheiten Ägyptens zusammen. Und so gesehen reiht sich unsere Geschichte von David und Goliath ein in ganz viele Geschichten des Alten Testamentes, die immer dieselbe Botschaft enthalten. Das kleine Volk ist gefährdet. Es wäre doch längst am Ende, wenn nicht Gott da wäre, der es rettete. So war es bei Mose, den Ägyptern, auch dann bei Josua und den Kanaanäern, bei David und den Philistern, später auch bei König Hiskia und den Assyrern, die längst ihren Belagerungsring um Jerusalem geschlossen hatten und dann auf wundersame Weise wieder nach Hause gerufen wurden. Und dann weiter natürlich dieser Neuanfang, der Neuanfang, den Gott gegen die Babylonier geschenkt hat. Interessanterweise durch einen Messias, einen Gesalbten, einen von Gott eingesetzten König, aber der gar nicht aus Israel stammte, sondern ein Perser war. Kyros war der Retter, der Perserkönig, und er wird als Messias benannt, weil er die Leute aus der Verbannung zurückließ in ihr Land, geleitet von Gott, der offensichtlich auch große weltpolitische Ereignisse nutzen kann, um Rettung zu stiften. Ja, es ist so gut wie alle Feste, die auch heute noch von Juden gefeiert werden, gründen auf demselben Muster. Und ein Rabbiner beschrieb es einmal so mit Augenzwinkern: Jedes unserer Feste hat drei Themen. Erstens, unser Volk ist dem Untergang geweiht. Und zweitens, Gott hat uns doch noch gerettet. Und drittens, jetzt lasst uns was Gutes essen. Ja, auch das gehört zu unserer Erzählung von David und Goliath, die Erzählung von der Rettung des Gottesvolkes. Aber sie ist noch mehr. Und darum geht es mir heute, gerade in dieser Zeit. Diese Erzählung erinnert uns daran, was Gottvertrauen heißt. Der kleine David lehrt es uns, genauso wie wir es manchmal auch von unseren Kindern lernen können. Der Hirtenjunge David steht doch vor einem unermesslich großen und bedrohlichen Goliath. Und er verlässt sich auf den, der so viel größer ist als sein direktes Gegenüber. Er schaut gewissermaßen an Goliath vorbei in den Himmel. Er fokussiert sich nicht nur auf den Vordergrund, sondern auch auf den noch unsichtbaren, aber doch realen Hintergrund. Er sieht nicht nur die Bedrohung, sondern auch die Rettung, beziehungsweise den Retter, nämlich den ewigen Gott, der uns und diese Welt immer noch in seiner Hand hat. Vergessen Sie das nicht. Und genau deshalb ist diese Geschichte heute aktueller denn je. Und verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ich möchte daraus jetzt kein politisches Programm machen, im Sinne eines Ratschlages für jene, die gerade unter der Last ihrer Entscheidungen schier zerdrückt werden. Es wäre ja vermessen und würde auch die eigentliche Botschaft unserer Geschichte unnötig überdecken. Es geht in dieser Geschichte nicht um die Frage, was jetzt Militärexperten und Politiker zu tun haben, sondern darum, wie wir unser Leben deuten und begreifen, mit welchem Blick wir unsere Umgebung betrachten und mit welchem Blick wir abends auch in die Nachrichten schauen. Es geht darum, was wir unseren Kindern weitersagen, mit welchen Botschaften wir sie ausstatten. Und die entscheidende Botschaft unserer Geschichte ist: Gott ist größer als Goliath. Der vielleicht wichtigste evangelische Theologe des 20. Jahrhunderts hieß Karl Barth. Und aus seiner Feder stammt nicht nur einer der mutigsten Texte, der 1934 gegen den Nationalsozialismus geschrieben wurde, die sogenannte Barmer Theologische Erklärung. Das ist ja ein Bekenntnis zu Jesus Christus gegen die Tyrannei. Und dieser selbe Karl Barth schrieb dann als alter Mann in den 60er Jahren am Vorabend seines Todes einen Brief an einen guten Freund. Der Freund hatte vorher seine Sorge ausgedrückt über die damalige Wiederaufrüstung der Welt und vor allem über eine so enorm präsente Gefahr eines Atomkrieges. Und dieser Karl Barth schrieb an Eduard Zuneisen, wie gesagt, am Vorabend seines Todes, es sind die letzten überlieferten Worte von diesem großen Theologen. Ich zitiere: Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja die Uhren nicht hängen lassen, nie, denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Es wird regiert. Letzte Worte von Karl Barth. Das ist die Haltung auch von David gegen Goliath. Nicht der dort regiert, sondern der eine regiert. Gott sitzt im Regimente. Und daran dürfen wir uns halten. Und wir können uns daran festhalten. Voller Vertrauen und vor allem voller Hoffnung. Denn das Beste kommt noch. Amen. Und ich lade Sie